Und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja den zweiten Tag des NFL Draft 2021 hinter sich gebracht hat und damit die Runden 2 und 3 in den Büchern sind. Ja, und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache es hier nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi wieder mit dabei. Moin Tobi.
Guten Morgen.
Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Morgen.
Ja, es ist tatsächlich 4.57 Uhr. Nicht ganz so spät wie gestern. Da haben wir noch ein bisschen gewartet. Die dritte Runde läuft gerade noch, aber ich denke, es ist nicht zu erwarten, dass wir heute noch irgendwann auf der Uhr erscheinen, gerade weil wir den nächsten Pick in Runde 5 haben. Ja, die zweite Runde. Wir hatten zwei Picks in Runde 2, die wir auch beide benutzt haben. Beziehungsweise es gab einen Uptrade, aber das hat den diesjährigen Draft nicht beeinflusst. Und in Runde 3 haben wir auch an 81 gepickt. Die Spieler, die wir gepickt haben, sind einmal Jevon Holland, Safety von Oregon, Liam Eichenberg, Offensive Tackle von Notre Dame und Hunter Long, Tight End von Boston College. Das sind unsere drei neuen Spieler und ja, Tobi, jetzt fangen wir mal vorne an. Pick 36. Die Denver Broncos haben uns ja vielleicht was abgenommen und sind selber an 35 hoch, um Javonte Williams zu picken. Wir haben dann Jevon Holland genommen, aber anscheinend war Jevon Holland sowieso das Ziel der Wahl. Wie siehst du die, die Auswahl von Jevon Holland?
Jevon Holland sehe ich als sehr guten Spieler und sehr passenden Fit, weil das erstens rein sportlich das Safety Need ja dann doch eins war, was latent immer die Franchise begleitet hat. Und zweitens gibt dieser Move der Franchise auch finanzielle Möglichkeiten darüber, dass wir bei einem Trade oder Cut von Bobby McCain 5,5 Millionen und bei einem Trade oder Cut von Eric Rowe 5 Millionen an Cap Space einsparen könnten. Macht das Ganze dann doppelt interessant. Man merkt aber auch, und das ist der dritte Aspekt der Geschichte, dass man mit Brandon Jones und jetzt Jevon Holland auch an die Zukunft der Safety-Position bereits gedacht hat und diese jetzt dann im diesjährigen Draft relativ früh adressiert hat. Ich persönlich hätte Jevon Holland vielleicht nicht an 36 genommen, aber dem Vernehmen nach war er ja auf Miamis Board der erste Safety und wenn du einen Spieler hoch hast und wenn du einen Spieler unbedingt willst, dann nimm ihn an 36. Zu dem Zeitpunkt war ja noch nicht klar, dass wir gar keinen Running Back Need haben.
Ja, gut, dazu können wir vielleicht später noch mal kommen. Okay, danke für deine Einschätzung. Micho, wie siehst du den Pick von Jevon Holland an 36?
Wie das meiste zwiegespalten. Ich habe ihn auch nicht so hoch gehabt, das muss man sagen. Aber zuallererst mal das Positive, es ist ein Safety. Wir haben einen Safety-Need. Und an der Stelle passt so ein Spieler natürlich. Ich glaube, dass er deutlich später auch noch da gewesen wäre. Es wundert mich ein bisschen, weil ich tatsächlich Trevon Merrick für den besseren Fit gehalten hätte. Ob es der bessere Spieler wird, muss man sehen. Aber Jevon Holland ist ein Freelancer. Das ist ein Spieler, den du schlecht in ein System pressen kannst. Ein absolute Interception-Maschine natürlich. Der aber auch gerne dementsprechend mal seinen Gegenspieler aus den Augen verliert. Klar, wir haben die Cornerbacks dafür. Aber können wir so einen Freelancer tatsächlich in dem Moment gebrauchen können, weiß ich nicht, aber ich gebe Tobi da natürlich recht, wenn man ihn von vornherein auf dem Board hat, wenn man sagt, okay, wir wollen ihn wirklich einbauen dann musst du ihn natürlich an der Stelle dann schon nehmen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich hätte tatsächlich den Need nicht mit dem Spieler bedient und hätte andere Spieler persönlich auf meinem Big Board höher gehabt, aber das sieht natürlich bei den Dolphins immer anders aus, was sie drauf haben. Wirklich kritisieren kann ich den Pick tatsächlich nicht, aber ich bin jetzt auch nicht aus dem Häuschen, dass ich sage, super toll, Leute.
Okay, also ich würde ihn nicht als Freelancer beschreiben, tatsächlich. Also Freelancer wäre für mich dann tatsächlich so ein Spieler wie Andrew Sisko, komme ich tatsächlich nicht mit rein. Trevin Merrick hat wohl Injury Concerns, deswegen ist er auch nicht in Runde 1 gegangen. Das ist so ein bisschen das, was heute durchgesickert ist, weswegen Trevin Merrick ja erst sehr, sehr spät im Vergleich zu dem, wo ihn alle gesehen haben, gegangen ist. Das ist definitiv ein Punkt, den man da anbringen sollte. Ja, Michael hat schon gesagt, ist auf jeden Fall ein Ballhawk, das in jedem Fall. Er ist super variabel einsetzbar. Also er kann wirklich viele Positionen als Safety begleiten. Das ist einfach ja eine Waffe, die Brian Flores in seiner Defense sehr, sehr gefallen wird. Und er kann tackeln. Ich denke, das ist definitiv etwas, was unserem Team zumindest sehr, sehr gut tut. Und dementsprechend ist das ein Safety, der 2020 zwar ausgesetzt hat, das heißt, da ist so ein bisschen, muss man sehen, wie der Spieler sich dann in dieser Zeit auf die NFL vorbereitet hat, was er gelernt hat, was er in dieser Zeit natürlich gemacht hat, das ist immer so ein bisschen schwierig zu bewerten. Und Micho.
Ja, gut, Freelancer war vielleicht tatsächlich das falsche Wort. Er spekuliert sehr viel, ist meine Meinung. Also klar, vielleicht passt das System, aber ich finde, er ist schon ein Spieler, der relativ viel spekuliert, wenn man sich das so anguckt. Oder ja, siehst du das wirklich anders, Rico?
Ja, also ich glaube, ich glaube nicht, dass er so viel spekuliert tatsächlich. Er hat halt einfach ein Problem, wenn er gegen sehr, sehr bewegliche Spieler spielt, also Wide Receiver, die natürlich auch mal den einen oder anderen Move auspacken und wenn wir dann Double Moves oder Fakes haben, da ist er halt einfach noch nicht gut gewesen am College. So, das ist wirklich eine Schwäche, wenn man das so sagen möchte. Und da könnte man dann wirklich sagen, okay, da hat er ein Problem mit und dann sieht's halt manchmal vielleicht auch ein bisschen so aus, als würde er spekulieren. Aber in Wirklichkeit verliert er sich so ein bisschen, weil er nicht genau weiß, wo es hingeht. Und er fällt halt einfach auf einen Fake rein oder auf eine Double Move und das, also wie gesagt, also ich, vielleicht ist es auch, weil es in dieser Klasse halt ein Extrembeispiel mit Andrew Sisko gab in diesem Bereich, wo all das zu 120% zutrifft, wenn man von Freelancer spricht und so weiter und so fort. Aber ich weiß jetzt nicht, die Zahlen habe ich jetzt nicht irgendwie offen oder habe sie auch nicht, wie viele Touchdowns zum Beispiel in Jevon Holland in zugelassen hat. So, das ist für mich dann immer so ein Ding. Also,
Touchdown mit einigen Catches beziehungsweise Big Plays, ne?
Ja, also man kann halt wirklich sagen, er lässt halt mehr oder weniger viele Targets zu. Also von den 70 Targets beziehungsweise Receptions, er hatte jetzt 2019 70 Targets und davon sind 44 haben zu Pässen oder zu Completions geführt, hat aber insgesamt auch nur ein Passer-Rating von 69,2 zugelassen. Also da war dann halt auch nicht mehr so viel Platz für den Gegner.
Ich würde gerne noch einen Moment bei dem Pick bleiben, wenn das okay wäre.
Ja, ich würde da auch gerne noch was zu sagen.
Ah, okay. Ja, dann fang du an, Tobi.
Ist auch nur ganz kurz, dass man ihn an 36 nehmen musste wahrscheinlich, ist zwar auch eine Spekulation, aber man sieht ja, dass die Falcons an 40 und die Raiders an 43 beide jeweils einen Safety genommen haben. Ist also theoretisch davon auszugehen, dass er an 50 dann nicht mehr da gewesen wäre. Und wenn man diese wenn man diese Gedanken hat und wenn man diese Needs bei anderen Teams sieht und den Spieler, den man so mit am höchsten auf dem Board hat, dann Bedenken haben muss, ihn zu wählen, dann sollte man zuschlagen. Da bin ich nicht ganz bei Micho. Ich find den Spot, so wie es jetzt dann im Nachhinein auch gelaufen ist, dann doch richtig, dass man da an 36 zugeschlagen hat.
Ich find's halt relativ interessant, was das für unsere Defense aussagt. Wie gesagt, es war zum Beispiel, und da haben wir ja beide irgendwie so einen Crush drauf gehabt, Tobi, Jermaine Owusu-Koramoah wäre halt auf dem Board gewesen, der ja so flexibel ist und halt eben diese so eine Hybridrolle zwischen Strong Safety und zwischen Linebacker spielen kann, wo wir beide, gerade in Coverage, wo wir beide ja so ein bisschen auch eine, ja, Need gesehen haben und vor allen Dingen so ein flexibler Spieler, wo wir immer gesagt haben, genau sowas braucht unsere Defense, so eine Art von Defense wollen wir aufbauen. Und jetzt nehmen wir einen ganz klassischen Free Safety. Wirklich ganz klassisch, geht in eine komplett andere Richtung, als ich das gedacht hätte. Als ich auch unser System mit Brian Flores gesehen hätte. Und das wundert mich dann ein bisschen. Nicht mal unbedingt, dass wir Owusu-Koramoah nicht genommen hätten, auch wenn ich den gern gesehen hätte. Ja, er ist ja an einigen Teams vorbeigerutscht, muss man ganz ehrlich sagen. Also was die Browns da gemacht haben, ist, kommen wir wahrscheinlich später noch mal zu. Aber wie gesagt, was das über unsere Defense aussagt, finde ich, ist, dass wir doch ein Stück weit klassischer anscheinend spielen wollen. Weil sonst macht der Pick so für mich nicht hundertprozentig Sinn, wenn ich ehrlich bin, wenn ich sehe, was sonst so auf dem Board noch ist. Ich hätte auch eher den Need auf Strong Safety als auf Free Safety gesehen. Aber gut, ich finde das trotzdem, ich finde, das muss man auch noch im Hinterkopf behalten.
Ja, aber du, also ich finde es jetzt schwierig, wegen einem Spieler, der sehr versatil einsetzbar ist, auf irgendwelche genauen Hinweise.
Ja, es geht ja nicht nur um einen Spieler, ne?
Ja, aber also, ich meine, das, also, worauf willst du sonst hinaus? Also,
ich will darauf hinaus, dass ich selbst auch ohne Owusu-Koramoah oder sowas, wenn man den jetzt so bedenkt, das war jetzt nur ein Puzzlestück. Allein der Pick von Javonte Williams führt dazu, dass ich da sage, okay, ich hätte halt, wie gesagt, eher einen Strong Safety in der Beziehung bevorzugt und ich hätte gedacht von wegen, dass sie eher einen, nicht Javonte Williams, Javonte Holland, Entschuldigung, Javon Holland, sondern dass sie da auch eher wieder einen flexibleren Spieler, einsetzbaren Spieler nehmen und halt eben keinen klassischen Free Safety, der in der Regel auch, ich glaube, der ist, Javon Holland, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist auch perfekt für eine Single-High-Rolle, die es ja so bisher bei uns auch gar nicht gibt.
Ne? Naja, Javon Holland ist kein reiner Free Safety. Der spielt jede Position. Der hat auch bei Oregon, hat der 2019 von seinen insgesamt, waren es echt, ja, von seinen über 800 Snaps 24 als reiner Free Safety gespielt. Der hat 2018 eine Großzahl die meisten seiner Snaps, wenn man dies auf Position bezieht, als Free Safety gespielt. Er hat 2019 sehr, sehr viel im Slot und in der Box gespielt. Also er kann eigentlich, er hat auf jeder Position schon mal Platz genommen, wenn man das so sagen möchte. Und dementsprechend, also er kann in diese klassische Rolle gar nicht gedrückt werden. Das meine ich damit. Also deswegen sehe ich es ein bisschen anders als du einfach. Ja, Tobi, du wolltest, glaube ich, noch was sagen.
Nö, also das war auch so das, weil er hat ja in Oregon auch zwischenzeitlich mal Cornerback gespielt. Das kann er also auch. Also er ist im Backfield dann doch schon etwas variabler einsetzbar und ich würde ihn jetzt auch nicht so auf die klassische Free Safety Rolle reduzieren wollen. Also mir gefällt der Pick deswegen auch sehr gut, weil eben wenn du die Injury Concerns bei Merrick mit dazu rechnest, ist er der stärkste Safety der Klasse und den dann in unser Backfield noch mit reinzubringen, macht es auf jeden Fall viel besser. Und die finanziellen Komponenten kommen dann als Kirsche noch mit oben drauf. Also Javon Holland kann ich sehr gut nachvollziehen, den Pick. Also,
ihr dürft mich nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass ich sage, von wegen der Pick wäre schlecht gewesen oder sowas. Darum geht's gar nicht. Ich sag nur von wegen, wenn du jetzt genauer drüber nachdenkst, hätte ich halt was anderes erwartet. Und tatsächlich sehe ich Javon Holland in der NFL wirklich eher als klassische Free Safety als einen Spieler, den du ein bisschen herumschieben kannst oder den du flexibler einsetzen zwischen der Box und dem Backfield einsetzen kannst oder so. Also das ja. Sehe ich auf Dauer. Das heißt aber nicht, dass ich den Pick jetzt für schlecht halte. Das dürft ihr nicht falsch verstehen.
Nee, das meinen wir auch nicht. Aber gut, du hast wahrscheinlich die Pressekonferenz nicht mitgekriegt. Und, nee, ehrlich gesagt nicht. Gerade die Variabilität war etwas, was unser Head Coach Brian Flores herausgenommen hat. Mhm. Deswegen dazu. Gut, aber ich meine, wir werden es nicht sehen. Ich denke, wir werden auch in der Vorbereitung zur Saison noch das ein oder andere Mal über Javon Holland sprechen. Kommen wir zu unserem zweiten Pick. Und zwar sind wir an Pick 42 hochgetradet von 50 auf 42 und geben unseren 2022er Third-Round-Pick dafür noch mit zu den New York Giants. Ja, wir haben damit nächstes Jahr den Compensatory Pick der San Francisco 49ers noch im Draft in Runde 3. Also wir haben definitiv noch einen Third-Round-Pick, aber halt nicht unseren eigenen und da noch einen etwas späteren Pick. Ja, Micho, Notre Dame, ich denke, da bist du ja unser Spezialist. Wie gefällt dir der Pick?
Im ersten Moment habe ich gedacht, warum traden wir dafür hoch? Also es ist zwar ungefähr die Range, wo ich Liam Eichenberg sehe, aber ich habe mich echt gefragt, warum traden wir hoch? Das wäre meiner Meinung nach nicht unbedingt nötig gewesen. Den Pick letztendlich selber fällt mir natürlich schwer zu kritisieren, weil es aus drei Gründen. Erstens ist es natürlich Notre Dame, finde ich schon mal grundsätzlich super. Aber was noch wichtiger ist, ist es ein O-Liner. O-Line halte ich auch immer für wichtig. Ich sehe Liam Eichenberg perspektivisch nicht auf Tackle, obwohl er als Offensive Tackle geführt wird. Ich sehe ihn perspektivisch auf Guard. Er ist ein, und das ist der dritte Punkt, er ist ein Run-Blocker vor dem Herrn. In Pass Protection muss er noch einiges lernen, aber er ist ein Run-Blocker vor dem Herrn. Und da hatten wir ja tatsächlich in der O-Line letztes Jahr richtig Probleme. Und dementsprechend ist man da, anstatt einen Running Back zu draften, hat man gesagt, okay, bevor wir da einen Runner holen, müssen wir erstmal das Run-Problem unserer O-Line fixen. Und das hat man mit Lean Eichenberg tatsächlich getan. Also da sehe ich wirklich einen Plan hinter. Die Range passt auch, wie gesagt, nur den Uptrade halte ich jetzt nicht unbedingt zwingend für notwendig, aber auch diesen Pick mag ich, wenn man den Uptrade rausnimmt. Also jetzt nur den Spieler an sich.
Ja, gut. Tobi, wie siehst du diesen Pick?
Position an sich ist ein Need, wenn man ihn jetzt auf die rechte Seite stellt. Da wird jetzt spekuliert, wer von beiden, also jetzt Eichenberg oder Robert Hunt, dann Right Tackle und wer Right Guard spielen soll. Aber möglich ist beides. Wir haben die O-Line für das Development von Tua noch mal weiter verstärkt. Wir sind da relativ gut aufgestellt. Klar, ich habe mich auch gefragt, ob der Uptrade dann von der Position aus sein muss. Aber wie ein mir bekannter Podcaster der deutschen Miami Dolphins auf seinem Twitter-Account schon gesagt hat, wir waren da sowas wie Trendsetter. Nachdem wir Liam Eichenberg eingetütet hatten, sind ja alle anderen mit einem Offensive Tackle Need oder mit einem O-Line Need reichlich nervös geworden und haben dann auf Krawall auch hochgetradet, damit sie noch einen der verbliebenen Spieler abbekommen. Auch da, ich kann verstehen, warum man Liam Eichenberg so hoch hatte. Ich kann verstehen, dass man ihn unbedingt sichern wollte. Ich finde den Preis etwas hoch. Also wenn man sieht, was so andere Uptrades gekostet haben, war der Pick, den man da abgibt, schon für die Zukunft von Bedeutung und von daher relativ teuer. Und Liam Eichenberg wird beweisen müssen, das haben sie ihm auch am Telefon bereits gesagt. Chris Greer, Brian Flores, Stephen Ross, die mit ihm gesprochen haben. Wir haben extra für dich hochgetradet. Jetzt musst du aber auch zeigen und zeig mal, was du kannst. Das wird nicht ganz einfach werden.
Ja, also der Uptrade, haben wir jetzt genug zu gesagt, ist nicht gut, aber wenn man halt sieht, was danach passiert ist bis 50, und zwar, dass Walker Little an 45 zu den Jacksonville Jaguars, Jackson Carmen von Clemson Tackle zu den Bengals an 46 und an 48 Aaron Banks Guard von Notre Dame zu den 49ers gegangen ist, dann war schon an 51 Samuel Cosmi zu den Texas, von den Texas Longhorns zum Washington Football Team. Dylan Radunz an 53 von North Dakota State zu den Titans. Also da war in dieser Range schon viel, viel los. Ja, wie gesagt, Eichenberg, ja, in dem Bereich sehe ich ihn auch. Er hat halt bei Notre Dame in den letzten 2 Jahren keinen einzigen Sack zugelassen. Insgesamt nur 25 Hurries in den letzten 2 Jahren. Das ist schon verdammt stark. Michael hat es genau richtig gesagt. Er ist eher der stärkere Run-Blocker im Vergleich zu Pass-Blocking, aber sein Pass-Blocking ist auch nicht schlecht. Jetzt muss er halt aber gucken, wie genau wir ihn sehen. Und es wird nachher, werden die beiden einfach Hunt und Eichenberg, es wird wahrscheinlich so ausgespielt, wer sich wo besser anstellt oder was uns als Team mehr gibt, das wird spielen. Also die Combo. Also ob Eichenberg jetzt auf Guard steht oder auf Tackle oder halt Hunt, das wird man dann sehen. Ich meine, es sind ja nicht wenige, die diese, die Eichenberg auch eher als Guard sehen als Tackle. Aber das sind Sachen, da muss man dann einfach mal gucken, wo wir am Ende landen. Hat auf jeden Fall im College nur Left Tackle gespielt. Das dazu. Ja, das war unsere Runde Nummer 2. Und dann kam die Runde Nummer 3. Und da mussten wir jetzt erstmal so ein bisschen umgucken, weil wir hatten ja gar keine 2 Picks in einer Runde. Also das war auch so ein bisschen kritisch, muss man sagen. Das Dolphins keine 2 Picks in Runde 3. Schon frech, muss man mal sagen. Und dann waren 81, waren noch viele Spieler da, wo man dachte, ach, den können wir gebrauchen, den können wir gebrauchen, den können wir gebrauchen. Ich hatte in dem Moment zum Beispiel, Jabril Cox war bei mir relativ hoch, der Linebacker von LSU, der tatsächlich gerade immer noch auf dem Board ist. Quinn Meinerts ist gerade von den Broncos gedraftet worden an 98. Also ungefähr tatsächlich ein Spot, wo ich ihn gesehen habe von der Range, ja. Der war auch noch auf dem Board. Es waren noch ein paar Spieler auf dem Board, wo man gesagt hat, ja, der könnte passen, der könnte passen. Und am Ende ist es ein Tight End geworden. Tobi, wir haben jetzt ja schon 1-2 Tight Ends im Roster aktuell. Wie siehst du den Pick von Hunter Long an 81?
Also erstmal, ich war sehr, sehr überrascht. Damit hatte ich jetzt noch nicht gerechnet. Aber wenn man so ein bisschen länger drüber nachdenkt, dann kann man sich überlegen, warum das die Franchise gemacht hatte. Also ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber scheinbar sieht die Franchise, das sagt auch Chris Greer in der Pressekonferenz, erstens, wir haben kein Running Back Need, wir haben ja gute Running Backs. Zweitens, wir scheinen keinen Linebacker-Need zu haben, weil sonst hätte man sicherlich vorher schon diese Position adressiert, entweder mit Jeremiah Owusu-Koramoa oder eben mit Jabril Cox, wie du angesprochen hast. Und drittens setzt man wahrscheinlich eher auf Matt Skura, denn auf einen der Center, die jetzt in den letzten Stunden und Minuten vom Board gegangen sind. Und was das Wichtigste ist, der Spieler, den wir uns da geholt haben, Hunter Long, ist A, ein total smarter Spieler, Ich glaube, ich hätte gelesen, der baut in seiner Garage irgendwie PCs zusammen und kann einen Zauberwürfel in 47 Sekunden lösen oder so. Also der scheint richtig was auf dem Kasten zu haben. Er ist sportlich nachvollziehbar und er gibt uns er gibt der Franchise einen Teil eines Druckmittels, den beiden Tight Ends, Durham Smythe und Mike Gesicki, deren Verträge auslaufen und die dann im nächsten Jahr verlängert werden wollen. Wenn man da schon einen oder zwei mit Shaheen, zwei gute Tight Ends hätte, dann würde man sicherlich da auch Geld einsparen können.
Okay.
Nichtsdestotrotz hätte ich es anders geregelt.
Ja. Okay, Micho, was sagst du dazu?
Ja, also ich muss ehrlich zugeben, ich war auch ein bisschen überrascht zum Spieler selber erstmal. Es ist eine extrem schwache Tight End Klasse mit einem herausragenden Kyle Pitts vorne. Und dann ist tatsächlich der zweitbeste Tight End dieser Klasse Hunter Long, der tatsächlich irgendwo auch in der Range zu erwarten war. Also auch da sage ich, ist jetzt kein Stil, ist aber auch kein Reach oder sowas. Es sah vom Value her genau da, wo er sein muss. Die Frage ist, was er uns halt eben bringt. Und da muss man sagen, er ist komplett. Oder er kann zumindest in einem geringeren Maße als zum Beispiel einen Kyle Pitts ein kompletter Tight End werden. Und das ist ein Vorteil, den er gegenüber Gesicki hätte. Er geht also eher in die Richtung Shaheen. Und tatsächlich auf Dauer ist das für mich das Aus von Smicey, weil da dürfte Hunter Long besser sein. Es ist aber, und das hat Tobi richtig gesagt, auch eine Möglichkeit, mal Druck auf Gesicki zu machen und vielleicht dieses Experiment mit einseitigen Spielern zu beenden und das Run-Game da so ein bisschen wiederzubeleben. Tatsächlich halte ich vom Gesamtpaket her dann Hunter Long sogar für den besten Tight-End bei uns im Roster. Es wäre jetzt auch nicht unbedingt der Need gewesen, den ich an der Stelle bedient hätte. Da hätte ich andere Needs für dringender erachtet, zum Beispiel Center tatsächlich. Aber es macht, wenn man da tatsächlich was ändern möchte, macht es an der Stelle Sinn, wenn man den Spieler da kriegen kann, denn man weiß, wann das nächste Mal soweit ist. Man hat die O-Line schon verstärkt, gerade in dem Bereich halt eben Run-Blocking mit Liam Eichenberg, und kann dann dementsprechend sagen, okay, wir haben jetzt halt eben mit Skura ein Center noch mal für ein Jahr und gucken, dass wir dann im nächsten Jahr einen Center, einen guten im Draft bekommen. Rico, ich glaube, du hast da mal gesagt, da gäbe es noch einen vernünftigen. Und dann geht man halt eben langfristige Needs an, wo man sagt, von wegen, da müssen wir langfristig was ändern. Und wie gesagt, wenn da ein gewisser Wert da ist, weil ich fand den Abstand zu Tommy Tremble, der dann ja zwei Plätze später gegangen ist, auch schon wieder größer und alle anderen Tight Ends im Draft quasi, da kann man sagen, das sind so 6-Runden-Prospects. Da ist sonst nicht mehr viel zu holen. Also warum nicht?
Ja, du hast, glaube ich, Pat Freiermuth, Tight End von Penn State, noch vergessen, der Tight End Nummer 2 war in dieser Klasse. Also der ist ja in der zweiten Runde zu den Steelers, glaube ich, gegangen.
Ja.
Oder da genommen worden.
An den habe ich zwar nicht gedacht, aber tatsächlich wäre das mein Tight End Nummer 4 erst. Also von daher.
Okay, gut. Ja, nee,
aber ich habe vergessen, stimmt, Pat Freiermuth ist kein 6-Runden-Pick, das stimmt.
Das hätte mich jetzt gewundert. Aber du hast recht mit dem Rest, was du gesagt hast, gehe ich 100% d'accord. Für mich, es fühlt sich wie ein kleiner Reach an. Irgendwie so ein bisschen. Aber du hast, also, er ist halt super benutzt worden als Spieler, also auch als Pass-Catching-Tight-End. Kann aber auch blocken. Also, das ist halt so, er hat dieses Gesamtpaket auf einem okayen, soliden Level. Und Michi, du hast es eigentlich schon genau richtig zusammengefasst. Wird vermutlich langfristig der Ersatz oder der Spieler sein, der Teil der Nummer 2 wird, hinter Mike Gesicki in einem 12-Personal. Und das wird auf lange Sicht oder halt nach der Saison spätestens das Außerdem Smythe sein. Für wen noch? Also wir haben aktuell 6 Titans im Roster. Das ist halt auch so ein bisschen ein Chicago Bears vom letzten Jahr, wo es ja 10 Stück zwischendurch waren. Also der Pick an sich ist okay, würde ich sagen. Da würde ich jetzt nicht sagen, das ist absolut Quatsch. Aber es ist halt der Best Player Available gewesen für die Dolphins anscheinend. Und das ist etwas, was ich sehr interessant fand. Weil wir haben ja, das Thema Running Back war ja bei den Dolphins allgegenwärtig. Und Chris Greer hat so ein, zwei Sätze jetzt mal fallen gelassen. Unter anderem, dass, ja, wenn du anfängst, nach Needs zu draften, dann reach du. Dann wirst du Spieler wählen, die nicht so gut sind, und dann hast du weniger positive Effekte im Draft. Und das, finde ich, ist erstmal eine gute Einstellung. Muss man jetzt gucken, ob das auf die Dolphins immer zutrifft und ob wir jetzt immer einen Tight End irgendwann draften. Weil irgendwie scheint, ist das ja so ein immer wiederkehrendes Element des Drafts bei uns. Aber ich bin nicht unzufrieden. Es war ein sehr, sehr überraschender Pick. Aber ich bin insgesamt nicht unzufrieden. Ich finde es witzig, The Draft Network hat als Prospect Compersion nämlich Durham Smythe auch ausgewählt, der 2018 von den Dallas Cowboys gewählt wurde. Das fand ich noch so ein bisschen amüsant. Also er ist definitiv kein Tight End Number One für ein Team, aber ein sehr, sehr guter Tight End 2, weil du mit 12
Moment, Personal. Hast du gerade gesagt, Durham Smythe wurde von den Dallas Cowboys ausgewählt?
Ja. Stimmt. Warum steht denn hier Dallas Cowboys? Ich habe gerade nur abgelesen.
Weil das stimmt nicht.
Das, ja. Ich, hä? Also das ist witzig.
Du warst bei Nashawn Wright wahrscheinlich, der gerade
gepickt wurde
von den Cowboys.
Nein. Ich hab gerade das Draft Network offen.
Ja.
Und habe gerade den Scouting Report von Hunter Long offen. Und da steht Durham Smythe, Klammer, 2018 NFL Draft,
ja.
Komma, Dallas Cowboys. Ich dachte, hä? Es fühlte sich schon komisch an, aber ich habe dann auch gerade nicht drüber nachgedacht um 5:28 Uhr. Aber klar, er ist natürlich nicht von den Dallas Cowboys gedraftet worden. Mysteriös. Also wie gesagt, ich fand es gut, dass wir zumindest keinen Running Back gedraftet haben, beziehungsweise vielleicht, in Runde 3 wäre vielleicht jetzt der ein oder andere es eher mal wert gewesen. Die Runde 3 ist jetzt gleich tatsächlich auch schon zu Ende. Wir haben über JOK, können wir vielleicht noch kurz sprechen, weil das war ein Spieler, der bei uns relativ high war. Tatsächlich ist rausgekommen, es wusste kein NFL-Team wirklich, was mit ihm anzufangen. Weil er die Körpermaße für nicht, also von den Körpermaßen nicht das eine und nicht das andere, kein Fisch, kein Fleisch, so ungefähr. Also keiner wusste wirklich mit diesem hybriden Spieler, Linebacker, Safety, Hybrid. Das ist ein Spielertyp, der momentan in der NFL nicht wirklich so gefragt ist, wie er vielleicht gefragt sein sollte, wenn man sagt, wir brauchen versatilere Spieler. Weil
Du meinst, der zu den Cardinals gegangen ist, den wir in unserem ersten Fanclub-Mockdraft auch bei uns hatten.
Ja, aber ist das Justin Simmons ist doch der Safety, oder?
Er ist auch so ein Hybridspieler.
Nee, es gibt noch einen anderen Simmons, der ist Safety, und es gibt.
Verdammt,
ich komme gerade
auch durcheinander.
Simmons auf jeden Fall. Es ist Simmons auf jeden Fall. Bei den Cardinals, der auch, was nicht so geklappt hat, so in den ersten Geschichten. Und da muss man jetzt halt mal gucken, wie sich das Thema weiterfällt. Und das war wirklich der Hauptgrund, warum der so weit gefallen ist. Also manche haben ihn halt nur als Sub-Package-Spieler gesehen, also als Spieler, der ab und zu mal aufs Spielfeld kommt. Und wenn du einen Spieler ab und zu mal auf dem Spielfeld hast, dann ist der automatisch für dich so ein Viertrunde oder Fünftrunde. Nicht mehr und nicht weniger. Und dementsprechend, das ist halt so ein bisschen kritisch. Deswegen ist er so weit gefallen. Ich hätte ihn tatsächlich gerne bei uns gesehen. Aber ich kann verstehen, wieso wir andere Spieler gepickt haben und wo dann klarer war, dass das Spieler sind, die bei uns höher im Kurs sind.
Aber das finde ich tatsächlich so ein bisschen ein Armutszeugnis. Jetzt nicht unbedingt von uns, aber wenn man sagt, man kann mit einem Spieler nichts anfangen, weil gerade so einen Spieler gibt dir halt unheimlich viele Möglichkeiten, deine Defense zu gestalten. Ne? Also ich sehe ihn tatsächlich auch als Strong Safety aufgrund seiner Coverage-Fähigkeiten und seiner etwas leichten Figur, aber halt eben auch der Möglichkeit, Linebacker zu spielen. Du kannst ihn halt, finde ich, teilweise sogar Coverage in Slot stecken, oder teilweise kann er sogar richtige andere Wide Receiver covern. Das heißt, du bringst auch die Möglichkeit, Zuordnungen der Offense, gerade im Blocking, gerade auch fürs Run-Blocking, was das Run-Blocking angeht, generell, du bringst die Möglichkeit, sie durcheinander zu bringen. Wenn du halt eben nicht stur auf ein ganz, ganz bestimmtes System beharrst, also wenn du jetzt nicht nur 4-3 oder 3-4 spielen willst, sondern wenn du vielleicht auch tatsächlich sagst von wegen, okay, ich bin bereit, vielleicht 3-2 quasi in der Front sogar mal zu spielen oder sowas. Also du hast viel mehr Variabilität, und Variabilität ist halt eben in der modernen NFL extrem wertvoll, weil es dich unausrechenbar macht, und Unausrechenbarkeit führt letztendlich zu einem Vorteil. Und wenn du sagst, Rico, dass es da die meisten Teams nichts mit ihm anzufangen wussten, finde ich das tatsächlich für die meisten Teams oder für die meisten DCs ein Armutszeugnis. Wenn man sagt, okay, er passt in das Team einfach nicht rein, gut, aber zu sagen, er kann damit nichts anfangen, finde ich dann schon, boah, da bin ich dann schwer enttäuscht von der NFL, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nicht, gar nicht. Also, weil, natürlich, wir sagen das und hier und das kann, aber die Sache ist die, wie setze ich so ein Spiel ein? Und natürlich hast du recht, und das macht dich unberechenbarer, aber wenn ich diesen Spieler, wenn er das gar nicht hergibt, in dem Maße, dass ich sage, okay, diese Unberechenbarkeit, die ich da reinbringe, kann er auch mit dieser Klasse zurückzahlen. Und wenn ich das nicht sehe, dann ist es klar. Und das zeigt einfach meiner Meinung nach auch, dass viel einfach, ja, wir denken uns da immer, ach, das ist dies und das ist so leicht. Und in manchen Situationen ist es das einfach nicht. Und das hat die NFL, das haben viele NFL-Teams, mit dem Nichtpicken von JOK bewiesen. Also, ja, ich verstehe, dass da eine gewisse Enttäuschung dabei ist, aber ja, muss man jetzt einfach sehen, ob die Browns es zum Beispiel besser schaffen, ihn einzubinden als hybrider Spieler, als es zum Beispiel die Cardinals letzter mit Simmons gemacht haben. Es hat auch ewig gedauert, und da der war qualitativ nochmal definitiv 1-2 Stufen höher, meiner Meinung nach, im Vergleich zu JOK.
Traue ich im Browns zwar zu, aber meine Frage ist sowieso, was die Browns da gerade vorhaben. Also was die sich da als Secondary zusammenbauen, da kannst du zwei erstklassige Secondaries draus machen. Ich frage mich, wann die Spieler überhaupt Snaps bekommen sollen alle. Oder du spielst tatsächlich mit 7 Defensive Backs oder sowas. Also, finde ich schon
heftig, was
sie da machen.
Es ist gut, was sie machen.
Aber es ist, ja, ich finde es jetzt nicht verkehrt, aber ich frage mich teilweise so ein bisschen, ob das, weil du sagtest vorhin, wenn du anfängst nach nie zu picken, hast du ein Problem. Aber genau das haben die Browns irgendwo nicht getan. Die haben auch auf Best Player Evaluable jetzt gepickt. Und dann kommst du eben dazu, dass du so ein absolutes Überangebot an Defensive Backs hast. Weil ich glaube, dass so viele erstklasse Defensive Backs nicht nötig sind und vor allen Dingen auf Dauer irgendwie relativ teuer werden, ne?
Ja gut, das wird man dann sehen, aber also was die Browns machen bis jetzt, die gemacht haben, halte ich für sehr, 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 sehr gut. Also, ja, also ich sehe also das Thema schon. Aber jetzt wollen wir noch mal kurz einen Überblick über quasi Runde 2 und 3. Micho, was sind denn so 2, 3 Picks, Trades, whatever, wo du sagst, das findest du richtig, richtig stark? Oder halt eben, wo du sagst, das ist kompletter Murks.
Okay, ich versuche mal so ein bisschen. Es ist bei 2 Runden jetzt natürlich etwas schwieriger, alles im Kopf zu behalten. Tatsächlich fand ich einen Pick, der uns wehtun kann, den ich ziemlich stark fand, von den Jets Elijah Moore zu nehmen und das Waffenarsenal damit zu erhöhen. Das fand ich ziemlich gut. Was die Eagles generell machen, indem sie sich zum Beispiel auch einen Landon Dickerson noch holen, hat mir sehr gefallen. Wobei mir halt dazu eben einfällt, es wurde gesagt, dass Trevor Merrick gefallen ist wegen seiner Injury Concerns. Das hast du gesagt, Rico. Da frage ich mich so ein bisschen, naja, gut, wir sagen, wir nehmen den nicht deswegen, dann hätten wir in der ersten Runde nicht so zuschlagen dürfen, aber okay.
Ja, nee, das ist noch was anderes.
Ich weiß nicht, was er hat, also deswegen.
Bei Rücken. Und
okay.
Du hast ja dein, also ich finde, dass bei uns, wenn wir Spieler analysieren oder wenn wir Spieler bewerten, sind zwei Charakteristiken, die wir nicht bewerten können, wo wir aber immer drauf eingehen, ist Charakter, ne, Charakter-Concerns oder Injury Concerns. Wir haben die Daten einfach nicht aus irgendwelchen Krankenakten und wir kennen die Spieler nicht persönlich. Wir haben keine Interviews mit denen. Das ist immer super schwierig für uns zu bewerten. Und bei Jalen Phillips waren die Dolphins anscheinend gewilltes Risiko, was wir von uns aus sehen. Die Dolphins werden das mit ihrem Gesundheitsteam, mit ihren Ärzten abgesprochen haben, bewerten das und sagen, das ist okay. Aber bei Trevor Merrick zum Beispiel mit dem Rücken, da hat man dann vielleicht gesagt, nein, das kann zu viel, viel mehr Problemen führen, aufgrund dessen, weil so ein Rücken ja dann in der NFL auch relativ viel beansprucht wird, weil, ne, aus verschiedenen Gründen. Und da hat man dann wohl gesagt, ja, nee, das ist uns das Risiko nicht wert. Beziehungsweise hat man vielleicht in Jevon Holland einfach auch mehr gesehen dann zum Beispiel.
Okay, was mir auch noch als Pick gefällt, ist Asante Samuel Jr. zu den Chargers. Das ist ein Pick, der Sinn macht, der richtig Sinn macht und deren Team deutlich verstärkt. Eine starke Schwachstelle auch behebt. Und Terrace Marshall Jr. zu den Carolina Panthers, weil es da halt einfach nochmal eine zusätzliche Waffe gibt. Das wären so die Picks, die mir gefallen in Runde 2. Nicht gefallen tun mir zum Beispiel Javonte Williams zu den Denver Broncos. Ich finde auch, dass er da auch wieder zu hoch gepickt wurde, anstelle 35. Ich weiß, viele sehen das mit den Running Backs anders, aber das finde ich zum Beispiel zu hoch, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist also so ein Pick, den ich tatsächlich nicht wirklich verstehe. Muss ich tatsächlich mal gucken, was es noch so für Picks gibt, die mir nicht gut gefallen. Pat Freiermuth hatte ich nicht so hoch. Wir hatten es ja eben zu den Steelers, wo ich auch sage, warum macht man sowas? Ich muss tatsächlich parallel dazu die Runden durchgucken. Man mag es mir verzeihen.
Weil ich nicht alles alle gut, ich meine, da kann ich ja jetzt mal, du hast jetzt schon mal ein paar positive gesagt, da kann ich einfach gleich noch mit einsteigen, weil, also die du gesagt hast, gehe ich vollkommen mit, habe ich auch als positive mir aufgeschrieben. Ich finde, gut, Andrew Siskow wäre jetzt erstmal ein persönliches Ding. Creed Humphrey an 63 zu den Chiefs ist ein massives Upgrade und unglaublich wichtig für die Chiefs. Richtig positiv für Pat Mahomes. Negativ finde ich dann den Pick davor an 62, Josh Myers von Ohio State zu den Packers. Das habe ich nicht so verstanden. Ja, ansonsten Nick Bolton zu den Chiefs ist auch noch ein guter Pick an 58. Ich habe ihn tatsächlich so ein bisschen in der Range. Andere haben ihn deutlich höher. Die Patriots mit Ronnie Perkins an 96, das kann auch ein richtiger Stil werden. Da bin ich gespannt. Ich bin ein bisschen überrascht gewesen über den Edge-Pick der Bills mit dem Boogeyman, auch wenn der Pick an sich gut ist. Aber sie haben halt Rousseau in der ersten Runde und jetzt haben sie noch einen Edge-Defender gepickt. Interessant. Negativ finde ich, oder ja, Kellen Mond, Quarterback Vikings an 66, an 67 Davis Mills, Quarterback Stanford zu den Texans. Interessant in jedem Fall, verstehe ich, sehe ich absolut nicht. Malcolm Cornsey an 79 zu den Raiders, verstehe ich auch nicht so wirklich. Da gab es noch so viele bessere Möglichkeiten. Ja, das ist wirklich, sind so ein bisschen Head-Scratching-Entscheidungen, die ich so mir noch aufgeschrieben habe. Micho, hast du inzwischen?
Ja, ich habe noch ein paar. Also du hast mir jetzt auch schon einiges weggenommen. Also Kellen Mond finde ich zumindest spannend bei den Vikings. Davis Mills sehe ich auch überhaupt nicht. Also das ist so ein Pick, wo ich wirklich sage, von wegen absoluter Notfall, falls die Sean Watson halt eben im Knast landet. Ne? Da muss man halt sagen, das sehe ich wirklich gar nicht. Was ich nicht, weil ich den Spieler nicht mag oder weil ich den Spieler für schlecht halte, ist an 74 zum Washington Football Team Benjamin St. Just oder Justy, wie er ausgesprochen wird, den Cornerback, weil ich nochmal sage, das Football Team braucht eigentlich auch Receiver-Verstärkung. Und bei einer Receiver-Klasse, wie du sie im Moment hast, wäre da eigentlich noch genug Value da gewesen, um da wirklich mal dementsprechend was dazu zu holen. Und dazu zu schlagen, das wird in den späteren Jahren, also wir haben jetzt 2 Jahre hintereinander eine hervorragende Receiver-Klasse gehabt. Ich bezweifle, dass das so weitergeht, dass man so gute Receiver noch in Abrunde 3 oder sowas findet. finde ich, da hat das Washington Football Team wirklich eine Chance liegen lassen. Dementsprechend, ja, das finde ich halt nicht so besonders, ja, toll. Gefallen tut mir Tommy Tremble von Notre Dame zu den Panthers, auch wenn ich ihn nicht unbedingt in der Range gesehen habe. Er ist ein bisschen zu hoch, aber es ist noch eine weitere Waffe. Da macht es tatsächlich Sinn in meinen Augen. Und ich fand es herrlich, dass A. Rodgers zu Green Bay geht für A. Rodgers, wie der Wide Receiver von Clemson, wie sich dann auch die Kommentatoren darüber ausgelassen haben, allein wegen dieser Namenskombination. Ja, und ansonsten, es ist aber bei mir zu Runde 4 gesprungen. Ansonsten muss ich sagen, dass dritte Runde vieles ist, wo ich jetzt nicht sagen kann, es ist besonders toll, es ist besonders schlecht. Tatsächlich auch viele Spieler, ich bin ja dieses Jahr tatsächlich nicht so tief drin, die ich nicht so auf dem Board habe. Jetzt weiß ich auch, warum er umgesprungen ist. Ich glaube, das war's mit der dritten Runde.
Ja, Baron Browning. Gepickt.
Ja. Genau. Ja.
Ne, gut. Dann, also Elijah Molden ist noch an 100 zu den Titans gegangen. Das ist auch noch ein sehr, sehr schöner Pick.
Ja, Quinn Meinerts an 98 zu den Broncos.
Ja.
Ist ein Pick, den ich auch durchaus gut und sinnvoll finde, ja.
Ja, in der Position, da habe ich ihn ja auch ungefähr. Ich war nicht ganz so high on ihn, weil ich da durchaus noch ein paar Fragezeichen sehe, was seine Fähigkeiten angeht. Noch sehr, sehr roh. Aber gut, so. Und bevor wir jetzt, glaube ich, aus dem Ruder laufen, machen wir jetzt die Folge zu. Genaueres zu den späteren Runden machen wir dann in der nächsten regulären Folge des Dolphins Drives. Weil jetzt haben wir nur noch ein paar Picks und jetzt noch mal viel zu philosophieren, gerade weil unser nächster Pick in Runde 5 ist, bringt da auch nichts. Von daher, gibt's noch was ihr loswerden möchtet?
Gute Nacht. Ich hoffe, dass ich jetzt, irgendwie bin ich jetzt wieder hellwach, es ist schlimm. Also ich habe nach dem letzten Draft, da musste ich ja dann quasi direkt arbeiten nach der Aufnahme, da habe ich also nicht geschlafen, dann bin ich nach Hause gekommen und habe gedacht, komm, leg dich mal schlafen und habe tatsächlich eine Stunde schlafen können, weil es zu früh war, wurde pünktlich zu Beginn des Drafts heute, zur dritten Runde, wurde ich wieder hundemüde und jetzt bin ich wieder hellwach, es ist super gerade. Wahrscheinlich penne ich irgendwann heute Mittag ein oder so. Ganz toll.
Ja, das habe ich. Ich habe heute Nachmittag 5 Stunden geschlafen. Aber gut, so. Dann würde ich sagen an dieser Stelle, wenn ihr uns unterstützen möchtet, tut das sehr, sehr gerne auf Patreon. Könnt ihr uns schon ab 2,50 Euro im Monat unterstützen. Ansonsten könnt ihr uns aber auch unterstützen auf jeglichen Seiten, wo es Podcasts gibt, einfach auf den Like-Button oder auf den Follow-Button drücken und uns followen oder auf YouTube mit dem Daumen hoch. Das hilft uns im Algorithmus oder im Apple Podcast einfach eine positive Bewertung dalassen, wenn ihr das alles so positiv findet. Support ist kein Mord und es tut uns was Gutes, es tut euch nicht weh. Und damit, ja, wünsche ich euch noch ganz viel Spaß bei den letzten Runden morgen im NFL-Draft. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.